Ich möchte zu Beginn gerne den Bibeltext lesen, welcher steht in Markus 10, die Verse 13 bis 16. Markus 10, 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Liebe Kinder, die ihr jetzt noch hier seid, wisst ihr, dass ihr ein ganz besonderes Privileg habt. Ihr seid auf eine ganz besondere Weise von Jesus geliebt. Vielleicht seid ihr es so gewohnt, dass man zu euch sagt: Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Oder werde du erstmal erwachsen, dann sehen wir weiter. Aber nicht heute. Heute sagt Jesus zu dir: Gerade du sollst zu mir kommen. Ich hoffe, die Predigt auch so zu halten, dass auch du ein bisschen was mitnehmen kannst. Wir werden auch heute mal wieder reingenommen in die Schule der Jünger. Sie müssen nämlich schon seit einer ganzen Weile eins lernen, und zwar, dass im Reich Gottes alles etwas anders abläuft als in den Reichen dieser Welt. Es ist eine verdrehte Welt, wenn man so will. Was haben wir mit den Jüngern nicht schon alles gelernt? Ein paar Verse vor dieser Begebenheit, als die Jünger noch dachten, wenn man sich nur genug anstrengt, dann kann man der Größte, der Beste von allen sein. Und Jesus sagt: Nein. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte und aller Diener sein. Das haben wir vor kurzem gehört. Und nochmal ein Kapitel vorher, in Markus 8, Vers 35, sagt Jesus diesen für uns auch paradoxen Satz: Denn wer sein Leben retten will, er wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das muss man erstmal verstehen. Das Reich Gottes ist eine verdrehte Welt. Hier gelten ganz andere Prinzipien. Und wenn auch in unserem, wenn auch in deinem Personalausweis Himmelsbürger steht, dann müssen wir auch manchmal durch solch eine Schule gehen. Und heute kommt die nächste Lektion für die Jünger. Die Jünger, die glauben nämlich zu wissen, wer es wert ist, bei Jesus zu sein und wer nicht. Die Jünger glauben immer noch, dass manche zu gering wären, um zu Jesus zu kommen. Sie dachten, sie wären es noch nicht wert. Und dabei sind gerade die Jünger es wert. Die Kinder es wert. Die Jünger denken, dass sie ein gutes Werk, das Werk Gottes tun. Und merken nicht, dass sie das Werk Satans tun. Fernhalten von Jesus. Wir wollen die Jünger jetzt nicht in ein schlechtes Licht rücken. Wir wissen, was sie alles geleistet haben, aber sie befinden sich hier noch in der Schule Jesu. Und wir sind hier mittendrin dabei. Damals, im Judentum, gab es eine Sitte. Und zwar war es gar nicht so unüblich, dass Eltern ihre Kinder gerne von einem Rabbi oder von einem Priester haben segnen lassen wollen. Das kennen wir auch aus den Segnungen von Abraham, Isaak und Jakob und so weiter. Immer wieder, also immer wenn jemand einen guten Segen bekam, hat er auch ein gutes Leben gehabt. Und daher kommt so auch diese Tradition. Und nun war da Jesus, der in die Stadt gekommen ist. Was haben die Eltern nicht schon alles von Jesus gehört? Es wird erzählt, da wurde ein Blinder zu Jesus gebracht und Jesus machte ihn wieder sehend. Da war der Fallsüchtige, ein Besessener. Vor kurzem hatten wir dieses Thema hier auch, wo der böse Geist ihn mal ins Feuer, mal ins Wasser geworfen hat, um ihn umzubringen. Aber dann kam Jesus und bei Jesus ist Schluss, weil böse Mächte keine Chance haben gegen Jesus. Jesus hat Macht über alles. Das müssen wir wissen. Da war mal ein Aussätziger. Alle weichen aus, es wäre ja furchtbar, sich anzustecken und von der Gesellschaft verstoßen zu werden. Aber Jesus geht auf ihn zu und berührt ihn und macht ihn heil. Und wenn er geredet hat, dann traf es mitten ins Herz, weil keiner solch eine Vollmacht hat wie Jesus. Was war das nur für ein Mann Gottes? Oh, die Eltern, die wünschten sich, dass Jesus ihre Kinder segnet. Wenn Jesus nur mein Kind berühren würde, würde Jesus nur mein Kind segnen. Wie machen sich manchmal die Eltern Sorgen um ihre Kinder, dass sie auf die schiefe Bahn geraten? Und Jesus soll doch mein Kind bitte segnen. Bitte segne mein Kind. Und das ist auch meine erste Frage für heute. Bringe ich mein Kind zu Jesus? Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Wenn wir bei uns im Gottesdienst eine Kindersegnung haben, dann nehmen wir auch immer diesen Text als Grundlage. Und es ist auch ein schöner Gedanke, dass wir unsere Kinder so gerne von Jesus segnen lassen wollen. Es ist nichts Mystisches, wir wollen einfach nur nach diesem Vorbild, dass Jesus unsere Kinder segnet. Aber was ich mich gefragt habe, wie ist es in unserem Alltag? Wie ist es dann mit Jesus und mit unseren Kindern? Rechnen wir damit, dass wir unsere Kinder auch im Trubel und den Herausforderungen des Alltags zu Jesus bringen können? Oder überlassen wir alles dem Zufall? Immer wieder muss ich leider in meinem Leben feststellen, wie wenig ich doch für meine Kinder bete. Obwohl das eigentlich das Wichtigste und mein tägliches Anliegen sein sollte. Die Mama von John Wesley, sie hatte 19 Kinder. Und sie hatte die Gewohnheit, ihre Kinder jeden Tag vor den Herrn zu bringen. Jeden Tag nach dem Mittagessen hat sie sich eine Stunde Zeit genommen, um zu beten. Und die Kinder, die wussten das. Und es kam manchmal vor, dass es den Kindern zu lange dauerte. Und sie sind ans Schlüsselloch gegangen, an die Tür und haben gelauscht, wie lange denn doch die Mutter noch braucht. Und dann kam es vor, dass die Kinder ihre eigenen Namen gehört haben, wie die Mutter für den Sohn oder für die Tochter gebetet hat, ach Herr, dass doch keins meiner Kinder verloren geht. Und Gott hat einige ihrer Kinder gebraucht für die Erweckung in England. Es ist so viel wert, wenn wir unsere Kinder oder auch Enkel oder auch die jungen Menschen in der Gemeinde immer wieder vor Jesus bringen. Ich glaube, wir brauchen mehr Gebet als je zuvor. Es ist unheimlich viel, was an Medien auf uns einprasselt und was uns von Jesus wegziehen kann und auch will. Und ich weiß, dass es auch hier einige so machen, dass es auch hier einige gibt, die treue Beter sind und keiner kann abschätzen, was für ein Segen daraus entsteht. Früher habe ich das gar nicht so zu schätzen gewusst, als meine Oma und Opa uns erzählt haben, dass sie jeden Tag für jeden einzelnen Enkel und für jedes einzelne Kind beten. Jeden Tag. Was für ein treuer Dienst. Und ich denke, wir werden in der Ewigkeit sehen, was das bewirkt hat. Und mir ist gerade so in der letzten Zeit bewusst geworden, wenn man in einem gewissen Alter ist, dann kann man nicht mehr viel machen. Man kommt kaum noch die Treppen hoch. Mein Opa kam kaum noch die Treppen hoch. Aber man kann das Gewaltigste überhaupt vollbringen. Man kann den mächtigen Arm Gottes bewegen. Jemand sagte mal, Menschen mit Vollmacht sind ohne Ausnahme Menschen des Gebets. Leider sind mittlerweile meine Oma und Opa auch schon heimgegangen und wir hatten ja vor kurzem die Beerdigung von Opa. Aber wir müssen diesen Dienst übernehmen. Wir müssen Beter werden. Nur noch den Betern kann es gelingen, hat Winrich Schäfbruch zu unserer heutigen Zeit gesagt. Einmal hat Paulus über Timotheus Folgendes geschrieben. In 2. Timotheus 1, Vers 5, da lesen wir, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin überzeugt, auch in dir. Wie hat der echte Glaube der Großmutter und der echte Glaube der Mutter den Timotheus zu dem gemacht, der war, den Timotheus sozusagen zu Jesus getragen. Ich denke, ein aufrichtiger Glaube, ein echter, er kann Kinder und auch andere Menschen zu Jesus tragen. Denn es ist echt. Es ist keine Religion oder keine Tradition, sondern es ist ein echter Glaube. Wir können auch andere Menschen, die vielleicht in ihrem Leben nicht viel Liebe erlebt haben, auch die können wir zu Jesus tragen. Ich habe vor kurzem ein Zeugnis gehört. Also ein Bekehrungsbericht, da erzählte eine Frau, welche auch eine furchtbare Kindheit hatte. Und sie ist auf die schiefe Bahn geraten, sie war dann obdachlos und war heroinabhängig. Und sie erzählt, wie der Pfarrer Ernst Sieber, den habe ich vorher auch nicht gekannt, ich habe den dann gegoogelt, den gibt es wirklich, er ist bekannt dafür, dass er zu den Obdachlosen ging und zu den AIDS-Kranken und Drogensüchtigen. Er lebte in der Schweiz. Er lebte in der Schweiz, ich glaube, der ist 2018 schon gestorben. Und sie erzählt, er fand mich eines Morgens unter der Brücke in meinem Erbrochenen liegen, wusch mir das Gesicht, legte meinen Kopf auf seine Knie und sagte zu mir, ich liebe dich, meine Tochter, und es gibt jemand, der dich noch mehr liebt. Und das war bei ihr der Wendepunkt. Wir können dazu beitragen, Menschen, ob es unsere Kinder sind oder auch andere Menschen zu Jesus zu tragen, ihn zu bringen. im Gebet oder in dem, was wir tun, in Liebe, was wir tun. Immer wieder haben Menschen, die Chance hatten, wenn Jesus in der Stadt war, Bedürftige zu Jesus getragen oder gebracht. Wir wissen, dass Blinde, Gelähmte und so weiter. Und wir haben heute freien Zugang zu Jesus. Wie viel mehr sollten wir das mit unseren Kindern tun? Und die Eltern in unserer Begebenheit, die hatten auch dieses Verlangen. Sie wollten ihre Kinder so gerne zu Jesus bringen und sie drücken sich durch die Menschenmenge. Ich denke, da, wo Jesus war, da war immer was los. Und als sie es endlich geschafft haben, werden sie ausgerechnet von den Jüngern aufgehalten. Halt, was wollt ihr hier? Das geht nicht. Jesus hat gerade keine Zeit. Nicht für die kleinen Kinder. Leute, was denkt ihr euch? Als ob Jesus nichts Wichtigeres zu tun hat. In der Bibel steht sogar, sie fuhren sie an. Sie waren harsch gegen sie. Also sie waren nicht zimperlich mit den Eltern. Die Jünger aber fuhren sie an. Und das ist die traurige Kehrtseite, wie wir das auch machen können. Wir können mit unserem Leben auch sehr schön dazu beitragen, unsere Kinder nicht zu Jesus zu bringen, sondern sie eher von Jesus fernzuhalten. Kinder beobachten uns sehr genau, auch wenn sie nichts sagen, aber Kinder schließen ihre Schlüsse draus. Ist der Glaube an Jesus überhaupt tragfähig? Kommt er in unserem Leben, in unserem Alltag überhaupt vor oder nur in dem Gottesdienst? Haben wir zwei Gesichter, eins zu Hause und eins, wenn uns andere sehen, wenn uns Christen sehen? Haben wir eine doppelte Zunge, eine doppelte Moral? Das Traurige ist, Kinder sehen das, auch wenn sie nichts sagen. Auch die Menschen um uns herum, die sehen das. Und so oft müssen wir an diesem Punkt Buße tun und Jesus bitten, habe Gnade mit uns, damit wir kein Hindernis sind zu dir. Es gibt keine Eltern, die nicht mal Fehler gemacht haben. Und Gott ist auch hier sehr gnädig und es ist auch nicht immer so, dass wenn ein Kind auf die schiefe Bahn gerät, dass die Eltern schuld sind, auf gar keinen Fall. Aber wir dürfen es nicht einfach leichtsinnig abtun, denn einige Verse vor dieser Begebenheit wird Jesus sehr ernst. Da sagt er, und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Zum Beispiel ist mit das Schlimmste, was wir tun können, unsere Kinder vor anderen zu demütigen. Vielleicht Väter, die ihre Kinder beim Fußball am Spielfeldrand so zusammenfalten. Oder wenn das, was sie tun, nie genug ist, nie ausreicht. Wenn wir unsere Kinder einfach ignorieren und uns nicht für sie interessieren. Oder Sarkasmus, dass wir uns sogar über unsere Kinder lächerlich machen. Die Liste kann man noch ewig weiter fortführen. Das dürfen wir nicht machen. In Matthäus 18, Vers 10 steht, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Wir dürfen nicht den verachten, den Gott für wert erachtet. Die Jünger dachten, die Kinder sind unnötig, sie gehören nicht dazu. Und Jesus sagt, nein, gerade diese sind mein. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig. Wisst ihr, eine Eigenschaft Gottes ist es, dass Gott ein Gott ist, der sieht. Und besonders auf die Geringen. Gott hat ein Auge für das Verachtete. Die Hagar, die Magd von der Sarah, also Abrahams Frau, die sagte es mal, als sie verzweifelt war, weil sie schikaniert und gedemütigt wurde. Sie ist dann auch in die Wüste gelaufen. Und gerade da schreitet Gott ein, Gott begegnet ihr, Gott tröstet sie und ermutigt sie. Und sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch wenn kein Mensch mehr nach mir sieht. Auch wenn du dich unwichtig und klein fühlst und wenn dir Unrecht geschieht und du abgewiesen wirst, so wie diese Kinder hier. Jesus sieht es. Jesus ist ein Gott, der dich sieht. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und hier kommt die einzige Stelle in der Bibel, wo Jesus unwillig wird. Unwillig bedeutet so viel wie bekümmert, sehr bekümmert sein, sich ärgern oder sogar zornig sein. Die Jünger begehen hier nämlich eine große Sünde, eine Sünde, die bei Kindern Gottes so gar nicht zu finden sein sollte. Die Sünde des Hochmuts, weil sie glauben, zu wissen, wer es wert ist, bei Jesus zu sein und wer nicht. Die Wurzel jeder Sünde ist Stolz und Hochmut. Stolz war es, was den Teufel zu Fall gebracht hat. Stolz ist die Wurzel all dessen, was gegen Gott gerichtet ist. Die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Du hast Gott zum Feind, wenn du hochmütig, wenn du stolz bist. In Sprüche 6, Vers 17 stehen 7 Dinge, die dem Herrn verhasst sind. Und das erste ist stolze Augen. Und dann geht's weiter mit falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen und so weiter. Gott verabscheut Stolz aufs Tiefste. Habt ihr gewusst, mit allen Menschen, mit den größten Sündern eigentlich, ist Jesus klargekommen. Aber mit Stolzen und Hochmütigen hatte er ein Problem. Wenn Menschen gesagt haben, wenn sie selbstgerecht waren und gesagt haben, ich bin eigentlich gut genug, ich bin besser als die anderen, ich bin okay. Dann nämlich ruft Jesus ein Wehe aus. Wehe aber euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Das steht in Matthäus 23, Vers 13. Dazu kommt noch, in diesem Augenblick der Geschichte befinden sich die Jünger zwischen der zweiten und der dritten Leidensankündigung. Also es gibt ja im Markus-Evangelium 3 Leidensankündigungen, wo Jesus sagt, hör zu, ich werde sterben, aber in 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Die Jünger, die haben das noch gar nicht verstanden. Eigentlich wollten sie ja mit Jesus hoch hinaus. Aber Jesus hat ihnen ganz deutlich gemacht, es geht nach unten. Es geht nach unten und nicht bergauf. Und so sagt auch mal Wilhelm Busch, das ist klar, wo man groß sein will und Ehre sucht, versteht man das Wort vom Kreuz nicht mehr. Und es gilt auch damals, es gilt auch heute. Wo man groß sein will und Ehre sucht, versteht man das Wort vom Kreuz nicht mehr. Jesus selbst machte sich zum Knecht aller Sünder. Er wäscht den Jüngern die Füße. Er geht ans Kreuz in Philipper 2, Vers 7, da lesen wir das. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, also der Schöpfer selbst. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und deshalb ist Jesus unwillig, weil das, was die Jünger tun, was die Jünger hier machen, das geht nicht. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und das bringt uns zu einer spannenden Frage. Diese Frage verbinden wir auch ganz oft mit dieser Bibelstelle. Sind denn Kinder bzw. Kleinkinder automatisch gerettet? Wenn hier steht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Es steht nicht, solchen wird vielleicht mal das Reich Gottes gehören, sondern solchen, gerade ihnen, den Kleinen, ihnen gehört das Reich Gottes. Es ist eine sehr seelsorgerliche Frage. Viele Eltern haben es sich schon gefragt, wenn ihr Kind gestorben ist, wo ist mein Kind jetzt? Aber auch die Frage, was ist mit all den abgetriebenen Babys? Ich kam nicht drum herum, mich auch mit dieser Frage zu beschäftigen und ich habe festgestellt, die Bibel, die gibt uns tatsächlich einige Hinweise zu diesem Thema. Mein erstes Beispiel ist der König David. David machte sich nämlich einmal sehr schuldig vor Gott und vor den Menschen, und zwar bei dem Ehebruch mit Bathseba. Dazu kam noch, dass er anschließend dafür sorgte, dass ihr Ehemann im Krieg umgebracht wurde und Bathseba bekam von David ein Baby. Und Gott entgeht so ein Unrecht nicht. Gott ist ein Gott, der sieht. Die spannende Geschichte können wir nachlesen in 2. Samuel 11, wie dann Gott den Propheten Nathan zu dem David geschickt hat, um ihn zu überführen. Und David tat tatsächlich Buße. Aber sein kleiner Sohn wurde durch Gottes Gericht schwer krank. In der Bibel steht, und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau. Es war Urias Frau. Das macht Gott nochmal deutlich. Es war nicht Davids Frau. Urias Frau, dem David geboren hatte. Und es wurde schwer krank. Und David suchte Gott um des Jungen willen, und David fastete lange. Und wenn er hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde. Und die Ältesten seines Hauses machten sich zu ihm auf, um ihn von der Erde aufzurichten. Aber er wollte nicht und aß kein Brot mit ihnen. Ich finde die Bibel einfach so ehrlich und so spannend. Es zeigt uns auch die tiefsten Abgründe. Aber das Kind, das starb. Und zur Verwunderung aller, sie dachten, jetzt bricht David vollends zusammen. Was wird David jetzt machen? Stand David auf, er wusch sich, er salbte sich, wechselte seine Kleider, ging ins Haus des Herrn und warf sich vor ihm nieder, hat wieder angefangen zu essen. Und die Leute haben ihn gefragt, warum machst du das so? Und seine Erklärung war, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind bleibt am Leben. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Also David geht davon aus, er wird einmal beim Kind sein im Himmel. Eine zweite Bibelstelle, die uns einen kleinen Hinweis gibt, finden wir in 5. Mose 1, Vers 39. Das Volk Israel steht nach der Wüstenwanderung vor dem verheißenen Land Kanaan. Die 12 Kundschafter gehen ins Land, um sich das Land anzuschauen. Es ist ein sehr gutes, ein sehr fruchtbares Land. Aber 10 von ihnen glauben Gottes Verheißungen nicht. Sie sagen, es ist zu schwer. Das schaffen wir nicht. Sie sagen, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Es wohnen Riesen drin. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. In dieser Behauptung steckt übrigens eine tiefe Weisheit. Wenn wir uns selbst als Heuschrecken sehen und nicht als Königskinder, dann werden uns die anderen auch als Heuschrecken sehen. Nur 2 sagen, wir schaffen das, vertraut Gott, er hat es versprochen. Er wird für uns kämpfen. Und leider stimmte das ganze Volk der Mehrheit zu und das Gericht Gottes ist, ihr müsst zurück in die Wüste. Und ein Ausschnitt aus der Rede Gottes finden wir dann im 5. Mose 1, Vers 39. Da sagt Gott, und eure Kinder, die heute noch nicht gut und böse unterscheiden können, werden in das Land hineingehen. Ja, eure kleinen Kinder, die ihr schon in den Händen eurer Feinde gesehen habt, werden es einnehmen. Ihnen will ich das Land geben. Gott sagt, ihr dürft nicht in das Land, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Aber die Kinder, die noch nicht zwischen gut und böse unterscheiden können, die werden das Land sehen. Die bleiben verschont von der Strafe. Sie trifft keine Schuld. Im Buch Jona finden wir eine ähnliche Umschreibung für Kinder. Jona war enttäuscht und deprimiert, nachdem er widerwillig in Ninive Buße gepredigt hatte. Und Gott, ein Gott, der sieht, der kümmert sich wirklich um Jona. Er lässt über Jona einen Rizinusstrauch wachsen, der ihm dann Schatten spendet. Und dann bestellt Gott einen Wurm. Der Wurm sticht den Strauch, den Rizinus, und der geht ein und Jona ist wieder deprimiert. Und dann sagt Gott zu ihm, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und Linken. Diesen Gedanken, den habe ich von John MacArthur. Und er glaubt, dass Gott hier über die Kinder spricht, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und Linken. Bei Kindern ist Gott immer besonders gnädig. Natürlich ist es keine Frage. Jeder Mensch hat die Erbsünde und laut Apostelgeschichte 4, Vers 12 können wir nur durch den einen Namen, durch Jesus Christus, gerettet werden. Aber die Bibel lehrt, dass wir nichts zu unserer Errettung tun können. Und die Kinder entsprechen dem noch am meisten. William MacDonald erklärt es so, das gilt übrigens auch für geistig behinderte Menschen. Die Schlussfolgerung sieht in etwa so aus, das Kind selbst hatte niemals die Fähigkeit oder Möglichkeit, den Herrn als seinen Heiland anzunehmen oder zu verwerfen. Deshalb rechnet ihm Gott den vollen Wert des Werkes Christi am Kreuz zu. Es ist gerettet durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus, wenn es auch selbst niemals die rettende Wirkung dieses Werkes verstehen konnte. Gott rechnet es ihnen voll zu. Und diese Aussage Jesu, ihnen gehört das Reich Gottes, ist so eine große Ermutigung für das bittere Leid, was in der Welt oft mit Kindern geschieht. Manchmal halten wir es kaum aus zu sehen, was manches Kind durchmachen muss. Dann darf es uns ein Trost sein, Jesus sagt, diese sind mein. Aber, liebe Kinder, sage ich jetzt zu euch und auch zu allen anderen natürlich, wenn du schon so weit bist und schon verstehst, dass Jesus der Herr deines Lebens sein will, dass er dein Hirte sein will, dann ist das Beste, was du machen kannst, ihn als deinen Hirten anzunehmen. Jesus zu sagen, dass deine Sünden dir leid tun und ihm zu bitten, Herr, bitte komme in mein Herz. Und das ist meine letzte Frage für heute. Bist du ein Kind Gottes? Die Bibel vergleicht uns Menschen ja ganz oft mit Schafen. Und das ist tatsächlich interessant. Das habe ich auch so nachgelesen. Schafe sind im Grunde ja sehr treue Tiere. Sie lieben ihren Hirten sehr. Sie folgen ihm bedingungslos Sie können sich auch, das wusste ich auch nicht, sie können sich sehr gut Gesichter merken. Auch nach Jahren können sie ein Gesicht wiedererkennen. Aber Schafe haben keinen Orientierungssinn. Wenn sie ihre Herde verloren haben, finden sie nicht von alleine wieder zurück. Ein Pferd findet meist seinen Stall wieder. Oder eine Brieftaube, das wissen wir, die kommt wieder zurück, ein Schaf nicht. Dazu kommt noch, die armen Schafe, wenn sie auf den Rücken fallen, kommen sie nicht wieder alleine wieder hoch auf ihre Beine. Und Feinden sind sie auch meist hilflos ausgeliefert. Wenn ein Schaf seinen Hirten verloren hat, macht es das Einzige, was es kann. Es steht da und mäht, es schreit. So lange, bis der Hirte es findet. In Jesaja 53, Vers 6 steht, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Und das ist der Zustand von uns Menschen. Wir haben keinen Plan. Wir wissen doch nicht, wohin. Wir sind orientierungslos. Ganz ehrlich, wenn wir in die Welt reinschauen, wir sind orientierungslos. Ohne Jesus sind wir verdammt, jeden Blödsinn zu glauben. Und wenn du das begreifst, wenn Gott dir durch den Heiligen Geist die Gnade schenkt, und das ist Gnade, das zu erkennen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu sagen, Herr, werde mein Hirte. Wenn du die Chance hast, dass Jesus dein Hirte ist, dann ergreife sie unbedingt. Es gibt nichts Größeres als das. Das ist das Beste, was du machen kannst. Im Vergleich dazu kannst du alles andere vergessen, weil es nichts ist. Salomo sagt, es ist ein Haschen nach Wind. Wenn du Jesus nicht hast, fühlt sich alles andere an wie Betrug. Es scheint die Erfüllung zu geben, aber da ist nichts drin, da ist kein Leben drin. Denn Leben kommt nur von Leben. Johannes sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 12. Nur bei Jesus ist wahres Leben. Denn Leben kommt nur von Leben. Vielleicht würde ich in meinem Leben einiges anders machen heute. Aber eins würde ich auf keinen Fall niemals anders machen. Und zwar, Jesus als meinen Hirten anzunehmen, als ich 12 Jahre alt war. Das war das Beste, was ich machen konnte. Seitdem habe ich einen Hirten. Mein Orientierungssinn ist so oder so nicht wirklich gut. Aber ich habe einen Hirten. Und Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Das Wort, welches Markus für Kinder verwendet, ist das griechische Wort Paidon. Das heißt so viel wie Kleinkind, Kindlein, kann auch Baby sein. So eher die kleineren Kinder, die gerade mal so laufen können. Ein Baby, ein Kleinkind kann noch nicht viel bringen. Windeln höchstens, schreien, weinen, Nerven rauben. Was ein Baby gut kann, ist süß sein, aber das war's dann auch schon. Und wisst ihr, das Problem von uns Erwachsenen ist es, dass wir meinen, schon was vorweisen zu können oder zu müssen. Als könnten wir Gott beeindrucken, anstatt zu begreifen, dass alles, was wir sind und haben, reine Gnade ist. Als der Zöllner und der Pharisäer in den Tempel gehen, um zu beten, da hat der Pharisäer wirklich was vorzuweisen. Er sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen. Ich bin kein Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, der da hinten steht. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich habe, was ich erwerbe. Sollte Jesus nicht eigentlich beeindruckt sein? Was für ein guter Mensch. Ich denke, er war bestimmt ein guter Mensch. Gute Disziplin. Der Zöllner dagegen, der stand weit hinten. Er wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Jesus sagt, dieser der Zöllner ging gerechtfertigt hinab. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gott will nicht deine Leistungen, Gott will dein ungeteiltes Herz. Das Geschenk Gottes kann man nur annehmen wie ein Kind, mit leeren Händen. Du kannst nur wie ein verirrtes Schaf dir eingestehen, ich bin verirrt, Herr, rette mich. Ich kann nichts bringen, nur Schuld. Und der Herr, er wird die 99 stehen lassen und er wird dich suchen und dich finden. Auch hier steht die Welt Kopf. In jeder Religion versucht der Mensch mit guten Taten irgendwie zu Gott zu kommen, irgendwie in den Himmel zu kommen. Aber im Evangelium, in der guten Nachricht, da kommt der Herr selbst zu uns. Da kommt Gott zu uns, um uns zu erlösen. Menschliche Werke können unsere Schuld nicht bezahlen. Sie können sie nicht ausgleichen, kein bisschen. Aber einer hat dafür bezahlt. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als mit leeren Händen zu kommen. Hier komme ich her, nicht mehr gerecht, sondern mit all meinem Schmutz. Aber ich möchte dir gehören. Ich kann dir nichts versprechen. Wir können Jesus nichts versprechen. Aber ich möchte dir gehören. Hier bin ich. Und der letzte Vers ist dann schließlich: Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ich denke, von dieser Geborgenheit verstehen nur Kinder Gottes etwas. Wenn deine Seele zur Ruhe kommt. Mein Leben liegt in der Hand Gottes geborgen. Denn ich weiß, zu wem ich gehöre. Denn ich weiß, wer mich leitet. Alle Dinge, die mir widerfahren, die müssen zuerst an Jesus vorbei. Und er trägt mich durch. Er trägt mich durch, auch durchs Todestal. Das hat mir mein Hirte versprochen. Er ist meine Zuversicht und meine Stärke. Jesus gibt Trost und Sicherheit. Jesus sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich wünsche dir, dass du ein Kind Gottes bist. Es gibt nichts Größeres als das. Amen. Ich möchte gerne noch beten und wenn ihr könnt, gerne dürft ihr dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, was für ein großer und barmherziger Gott du bist. Und wir haben jetzt auch uns einiges angeschaut. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir wirklich in unserem Alltag, da wo wir sind, kein Hindernis sind zu dir, sondern dass wir viel mehr Augen haben für das, wo wirklich Not ist, wo Bedürftige sind, auch unsere Kinder, dass wir sie zu dir tragen. Und vielen Dank, dass wir da wissen dürfen, Jesus, du sagst, die Kinder sind dein, die gehören zu dir. Und wir wollen dich darum bitten, dass wenn hier noch jemand im Raum ist, wenn jemand hier ist, der nicht sagen kann, dass er dein Kind ist, dass du ihn erweckst und dass du ihn zu dir ziehst und dass er sich für dich entscheidet, denn es gibt nichts Größeres. Und dafür danken wir dir von Herzen, dass wir dich haben dürfen, dass du unser Gott bist. Amen.